Wenn du jetzt allgemein Unternehmer ansprechen möchtest, die erreichst du wunderbar und toll mit Facebook. Wenn du jetzt allerdings einen Unternehmer, der jetzt gerade ein ganz bestimmtes, konkretes Problem hat, ansprechen möchtest, denjenigen bekomme ich über Google super gut. Und deswegen ist das vielleicht eine entscheidende Frage, nicht wo ist deine Zielgruppe, sondern über welche Kanäle kann ich meine Zielgruppe wirklich scharf erreichen und treffen.
Ja, deswegen macht es auch irgendwie Sinn, an all diese Kanäle zu denken, aber dann auch erstmal mit den wichtigsten zu starten. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, im SEO-Bereich irgendwie hochzukommen heutzutage. Speziell beim Thema Ernährung und Abnehmen. Ganz speziell dort. Welche Tipps hast du, dass man da irgendwie, oder denkst du, dass man da noch was in diesem Bereich auch, zum Beispiel, wenn man spitz reingeht, was erreichen kann? SEO-mäßig, weil das ist ja so dein Hauptansatz.
Ja, also von heute auf morgen, nein. Es gibt ja immer noch welche, die Platz 1 garantieren mit irgendwelchen Methoden, aber das funktioniert nicht. Ich glaube schon, dass ich langfristig in bestimmten Nischen, wenn ich ganz spitz reingehe, noch eine Möglichkeit habe, aber schon gar nicht von heute auf morgen. Das geht in den wenigsten Bereichen über SEO mittlerweile. Und Der beste Tipp, den ich zu SEO geben kann, Google ist mittlerweile so klug und so schlau, irgendwelche Tricks oder komischen Dinge funktionieren eh schon lang nicht mehr. Optimier deine Website für den Besucher und dann optimierst du sie gleichzeitig auch für Google. Dazu habe ich ja 2, 3 Beispiele. Wir alle hassen langsame Websites, da klicken wir auf zurück oder wir sind ungeduldig. Für Google ist das ein Ranking-Faktor. Wenn du heute auf eine Seite kommst, die nicht SSL verschlüsselt ist, dann würdest du da wahrscheinlich keinen Kauf tätigen. Für Google ist SSL-Zertifikat ein Ranking-Faktor. Und so kann man mit logischem Menschenverstand ganz viel SEO optimieren, einfach sich zu überlegen, ist das gut für den Besucher? Und da gibt es technische Dinge wie Ladezeit, SSL-Zertifikat, aber so das Entscheidendste ist und bleibt der Inhalt, der Content, weil die schönste, beste Website der Welt hilft überhaupt nichts, wenn der Inhalt, ich sag's jetzt mal so auf gut Deutsch, Schrott ist. Das heißt, es ist die Kombination. Google hat, ich glaube, 200 Ranking-Faktoren. Einige sind bekannt, einige sind nicht bekannt, aber so das Wichtigste ist Inhalt, 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 Mehrwert, aktuelle Inhalte, also stetig aktualisieren. Und dann die technische Seite, dass ich eine responsive Seite habe, dass sie verschlüsselt ist, dass sie schnell ist, ohne jetzt so zu sehr ins Detail zu gehen. Aber das ist die Kombination daraus. Das heißt, du hast heute eigentlich keine Chance mehr, wenn du dich auf einen Punkt bei SEO konzentrierst. Da macht es einfach die Mischung aus den verschiedenen Dingen aus, dass Google dir das Vertrauen schenkt. Okay, das ist eine Website, die passt, wo Google sie guten Gewissens nach oben schieben kann.
Jetzt ist es natürlich so, dass Google auch ständig den Algorithmus ändert. Und deswegen ist auch vollkommen richtig, was du sagst. Es muss halt im Endeffekt für den Besucher passen. Und welche Tipps hast du denn dafür, dass die Seite auch wirklich für den Besucher passt? Wie kann man denn da vorgehen? Da habe ich nämlich viele Seiten gesehen, die für mich als Besucher nicht passen. Es ist aber immer so leicht zu sagen, wenn eine Seite nicht passt. Aber wie muss denn eine Seite aussehen, damit sie passt?
Also ich denke mal, jetzt ganz kurz ein paar Worte zum Design. Weniger ist mehr. Ohne 1000 Ablenkungen, ohne 1000 Buttons und Geschichten. Der eine Grund ist, du sorgst nur für Ablenkung. Und der zweite Grund ist, dass Google sich die Seite ja ansieht. Google geht nach dem Mechanismus Mobile First. Sprich, Google sieht sich deine Website anhand des Smartphones an und aufgrund dessen entstehen die Rankings. Wie die Website auf den Desktop ansieht, ist Google total egal. Das spielt keine Rolle. Und so nach dem Motto, weniger ist mehr, das soll übersichtlich sein. Und ein Beispiel noch zum Design. Du kennst, was nehmen wir für eine Website? Nehmen wir die Bild.de Website. Da kann man gut von guten Headlines lernen. Aber du kennst es bestimmt, solche Werbeseiten, du siehst die Seite, möchtest auf einen Button klicken, währenddessen scrollt oben eine Werbeanzeige runter und du klickst ganz woanders hin, wie du eigentlich hinklicken möchtest. Das ist jetzt ein Ranking-Faktor, der jetzt im Juli kommt, der nennt sich Core Web Vitals, der Überbegriff. Und dort sieht sich Google die Seite an, gibt es denn Layout-Verschiebungen? Und wenn ich jetzt hergehe und ganz viele Elemente auf die Website packe, hier ein Zertifikat, das wo raufploppt vom Proven Expert, da ausgezeichnet.org und so ganz viele Dinge, dann verschieben sich die ganzen Sachen ineinander. Und das meine ich so mit weniger ist mehr, die wichtigen Dinge natürlich rein, aber nicht übertreiben, weil ich lenke ab und es kostet Ladezeit und gibt dann Google halt da auch ein paar negative Signale. Das ist so mal zum Design. Vom Inhalt, den größten Fehler, denke ich, was viele machen, ist einfach zu flacher Inhalt, zu wenig Inhalt. Wenn ich eine Website heute habe, die 3-4 Unterseiten hat und dann ist nicht mehr da, da hat Google ja gar nicht das Futter, dass sie dich wirklich tief bewerten können, hat der wirklich Ahnung vor dem Thema. Das heißt, ich empfehle, viel, viel Inhalte auf die Website zu packen, Videos reinzupacken und das Ganze regelmäßig zu aktualisieren, weil du mit aktuellen Inhalten bei Google immer punktest.
Welche Rolle spielt denn in der ganzen Thematik jetzt zum Beispiel YouTube und Social Media? Weil ich denke, womit viele Leute Probleme haben, ist, dass sie vor der Entscheidung stehen, es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann. Ne? Ich könnte ein Facebook-Profil aufbauen, ich könnte ein Instagram-Profil aufbauen, ich könnte einen YouTube-Channel machen, ich könnte einen Blog, wo ich ganz viele Artikel schreibe, machen, etc., etc. Ich könnte aber auch direkt nur eine Sales-Page machen und versuchen, ein E-Book zu verkaufen. Ja. Was rätst du deinen Kunden, wie sie da vorgehen sollen bei dieser Qual der Wahl?
Ich würde mich für 2 bis maximal 3 Traffic-Quellen entscheiden, dass ich nicht überall etwas tue und von dem, was ich tue, halt dann auch Ahnung habe und Expertise reinbringe und mich darauf fokussiere. Das würde ich als erstes angehen. Dann dem Ganzen Zeit geben. Bei Google braucht es Zeit. Wenn ich starke Konkurrenz habe, dauert das ein Dreivierteljahr bis Jahr, bis wirklich die Mechanismen greifen. Das können mal 3 Monate sein bei einer, wenn die Konkurrenz nicht so groß ist, aber ich muss mir da einfach Zeit geben. Bei YouTube, denke ich, ist das mittlerweile in einigen Bereichen auch so, wobei YouTube immer so, man kann sagen, 2, 3, 4 Jahre hinterherhängt zu Google selbst. Also da ist es noch alles ein Stück weit einfacher. Aber ich denke, dass man, wenn man seinen Traffic-Kanal oder die 2 Traffic-Kanäle gefunden hat, dass man dann das Ganze bündelt und dann einen Funnel baut oder einen Funnel schraubt. Und ich sag's meinen Kunden immer wieder, also ich sehe ganz viele, die bauen hier da den Funnel, einen kurzen Launch, dann hier den Funnel, einen Launch und so nach dem Motto, heute hier, morgen da. Davon halte ich persönlich nicht so viel. Ich bin so großer Freund von Evergreen-Geschichten. Also ich mache das, was ich vor 8 Jahren gemacht habe, heute auch noch, aber ich aktualisiere die Inhalte halt, verbessere meine Produkte und die Funnels. Und das ist eigentlich auch das, was ich meinen Kunden rate, nicht jedes Monat etwas neu erfinden zu wollen oder weil nicht gleich was klappt, dann einen anderen Weg einzuschlagen, sondern das, was ich mir aufgebaut habe, dann Schritt für Schritt zu optimieren, zu lernen, die Prozesse zu verbessern, mit Digistore Split-Tests zu machen und einfach an den bestehenden arbeiten und verbessern. Weil das, glaube ich, machen viele aus meiner Sicht falsch oder eben anders, die sagen, okay, das funktioniert nicht, ich mache dann etwas anderes, ohne es wirklich, wirklich ausgetestet zu haben.
Okay, aber wie entscheide ich denn jetzt, was jetzt meine beispielsweise beiden Kanäle sind? Wie entscheide ich jetzt, ob ich jetzt lieber einen YouTube- und einen Instagram-Kanal mache oder doch Google und SEO und ein Facebook-Profil zum Beispiel?
Ja, okay. Ich würde mir 2 Fragen stellen. Als erstes mal, worauf habe ich Spaß? Was gefällt mir? Was kann ich? Ich bin beispielsweise totaler Idiot, was Facebook-Werbung betrifft. Funktioniert bei mir nicht. Kann ich nicht. In SEO bin ich sehr gut und es macht mir auch Spaß. Ich denke, das ist ein Punkt, was man sich überlegen sollte. Und dann, wo ist denn meine Zielgruppe? Über Facebook kann ich ja wunderbar targetieren. Bestimmte Dinge. Aber wenn es um ein ganz konkretes Problem geht, das ein Kunde in Google in der Regel eingibt, dann bin ich vielleicht bei Google besser als wie bei Facebook, weil bei Facebook kann ich eine Zielgruppe definieren, ich kann Alter, ich kann Einkommen, alles Mögliche definieren, aber ich finde nicht heraus, ob, wenn jemand genau jetzt nach einem bestimmten Problem sucht, denjenigen bekomme ich über Google super gut. Und da, finde ich, sollte man sich überlegen, was ist meine Zielgruppe und dann zu schauen, wo finde ich diese Zielgruppe. Klar, ich finde die in Google, in Facebook, ich finde die überall, aber die entscheidende Frage ist nicht nur, wo finde ich sie, sondern wie erreiche ich sie. Und wenn du jetzt Unternehmer, allgemein Unternehmer ansprechen möchtest, die erreichst du wunderbar und toll mit Facebook. Wenn du jetzt allerdings einen Unternehmer, der jetzt gerade ein ganz bestimmtes, konkretes Problem hat, ansprechen möchtest, dann sehe ich das in Facebook schwierig. In Google kannst du halt auf genau diese Keywords dann bieten oder schauen, in SEO nach oben zu kommen. Und deswegen ist das vielleicht eine entscheidende Frage. Nicht, wo ist deine Zielgruppe, sondern über welche Kanäle kann ich meine Zielgruppe wirklich scharf erreichen und treffen?
Ja, das sind sehr, sehr gute Überlegungen, weil tatsächlich die Leute suchen nicht nach Problemlösungen in der Regel auf Social Media, sondern eher doch in den Google-Suchergebnissen. Sie geben manchmal sogar ihr konkretes Problem wortwörtlich in die Google-Suche ein. Also zum Beispiel, wie erhole ich mich nach einer Nacht des Besäufnis und so weiter. Ja? Wie kriege ich einen Kater weg?
Ja.
Das ist dann wirklich was, da findest du keinen Kater weg Instagram-Profil oder Facebook-Profil, sondern das ist tatsächlich dann doch eher ein Thema für Google. Deswegen macht es auch irgendwie Sinn, aus meiner Sicht, irgendwie an all diese Kanäle zu denken, aber dann auch erstmal mit den wichtigsten zu starten. Also mit denen, bei denen man langfristig am meisten von hat. Ich denke, SEO hat mich immer fasziniert, weil SEO ist irgendwie so dieses coole Ding, das dann irgendwann von alleine läuft, weil es kostet ja dann auch nicht mehr Geld. Also wenn du mal ein bestimmtes Ranking hast, wenn du mal irgendwie mit, ich sag mal, ehrlichen, nicht, sag ich mal, geschummelten Methoden ein gutes SEO-Ranking hast für ein bestimmtes Thema, dann ist es halt insofern sehr dankbar, als dass du dann immer wieder da eben Besucherströme bekommst und wenn du da eben auch gute Funnels hast und ein gutes Angebot für ein Evergreen, dann hast du damit ja auch fast so eine Art passives Einkommen, nicht wahr?
Ja, du hast gerade einen entscheidenden Punkt gesagt, du hast dann, du profitierst langfristig davon und hast dann, musst nichts dafür zahlen und es ist in der Tat so, mit Suchmaschinenoptimierung ist es natürlich viel schwerer an Traffic zu kommen, wie wenn du jetzt PPC schaltest aufs Erste. Das ist klar. Aber wenn du auf ehrliche Weise, wie du schön gesagt hast, gutes SEO betrieben hast, dann rankst du auch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre später. Heißt nicht, dass man gar nichts machen muss und nicht die Seite optimieren muss. Aber ich kann mit kontinuierlichen kleinen Optimierungen das Ganze bei Stange halten oder sogar verbessern. Und bei PPC-Werbung habe ich ja genau den gleichen Aufwand. Ich kann ja Anzeige auch nicht einfach laufen lassen. Und das ist bei SEO sehr charmant. Wenn ich Rankings habe, dann natürlich schwankt es immer mal ein bisschen. Manche gehen hoch, manche gehen runter. Aber wenn man hier keinen Murks macht und wirklich ehrliche Optimierung macht und immer daran denkt, die Optimierungen zu machen, die dem Besucher helfen, dann honoriert das Google. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber innerhalb von gewisser Zeit honoriert es Google. Und aus dem Grund ist es für mich persönlich der wichtigste Traffic-Kanal, den, wo ich auch jedem empfehle, ob sie Spaß damit haben oder nicht, weil ich mir da einfach langfristig was aufbauen kann. Und egal welche Firma, nach welcher Firma heute gesucht wird, wenn ich die in Google eingebe und dann rechts vielleicht noch schön mit ein paar Rezensionen und ein Bild dabei habe und dann gelistet bin, dann ist das einfach ein positiver Aspekt.
Verstehe. Deswegen ist das natürlich auch das, was dein Steckenpferd ist und wo du selber auch, ich sag mal, maximal investiert bist und dir selber auch die meiste Mühe gibst. Das ist ja auch immer gut, wenn man jetzt beispielsweise einen Experten sucht und der Experte ist jetzt ein Coach für das Thema X, dass er dieses Thema X selber auch lebt. Das ist natürlich halt auch so, deswegen auch bei Finanzberatern würde ich mir halt einfach auch schauen, okay, wie vermögend ist denn dieser Finanzberater? Wenn er mir denn was erzählen soll, wie ich mein Geld anlegen soll, dann sollte er idealerweise da auch selber das in der Praxis bewiesen haben, dass er das eben selbst kann, nicht wahr? Das ist so die Sache. Jetzt ist es aber echt doch so, dass bei SEO, da braucht es schon einige Zeit, bis man da eben auch ranken kann. Ich denke, dass du so eine kombinierte Strategie fahren musst, wenn du das ein bisschen kickstarten willst.
Ja.
Und also, dass du halt auch ein bisschen bezahlten Traffic hier und da brauchst, weil bis du dann mal rankst, das kann schon echt lange dauern. Und weil die meisten Leute, die jetzt irgendwie anfangen, okay, ich will jetzt ein Online-Business machen, die wollen ja dann irgendwann davon auch leben können. Und wenn du denen dann sagst, hey, das dauert jetzt erstmal 3 Jahre, bevor du regelmäßig Besucher da kriegst, dann oder ansatzweise davon leben kannst, das ist ja dann doch ein bisschen lang. Und ich weiß zum Beispiel bei mir damals, als ich E-Books verkauft hatte, selber, das hat fast 2 Jahre gedauert, obwohl wir noch gar nicht mal so sehr auf SEO gegangen waren, sondern eher auf Paid-Traffic. Aber auch da hat es 2 Jahre gedauert, bevor da irgendwie wirklich was rumkam, sodass man von einem normalen Gehalt sprechen konnte. Das ist wirklich heftig. Also was, wenn dich deine Kunden fragen, was sagst du denen so, was sie so finanziell erwarten können, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwie nebenher mit einem E-Book starten und möchte es irgendwie verkaufen und dann eben von mir aus auch mit SEO arbeiten. Was denkst du, wie lang braucht's denn, bis man da ein bisschen was verdient?
Ich denke, dass ein halbes Jahr auf jeden Fall ein Zeitraum ist, den man sich geben muss. Eher ein Jahr. Ich vergleiche es immer gern mit einer Lehre oder mit einer Ausbildung. Oft meint man ja immer, ich schalte jetzt meine Website online und am nächsten Tag kommt das Geld rein. Es ist ja in der Regel nicht so. Ausnahmen gibt es natürlich, aber in der Regel ist es ja nicht so. Und als ich meine Banklehre gemacht hast oder wo du deine Ausbildung gemacht hast, wir haben die Ausbildung ja auch nach einem halben Jahr abgeschlossen. Das hat 2 oder 3 Jahre gedauert. Manche Ausbildungen dauern noch länger und deswegen glaube ich, und damit spannen wir vielleicht so ein bisschen den Bogen zum Eingang des Gesprächs, da ich glaube, Durchhaltevermögen war da mein Schlagwort.
Ja.
Ich brauche Durchhaltevermögen, wenn ich mir heute etwas aufbaue. Bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger, aber ich denke, man muss sich auf jeden Fall ein halbes Jahr bis Jahr geben, Zeit geben, wo man das aufbauen kann. Vor allem muss man ja auch selbst lernen, in die Thematiken reinwachsen. Und Google braucht auch die Zeit, wenn wir jetzt bei Suchmaschinenoptimierung bleiben in dem Fall, bis Google dir vertraut, bis Google merkt, okay, die Seite könnte ich ranken, bis das Ganze steigt im Ranking. Und andersrum, wenn du mit bezahltem Traffic arbeitest, dann passt der Funnel ja auch nicht von heute auf morgen. Dann musst du vielleicht den Digistore noch an den Preis schrauben, musst einen anderen Upsell einbinden und so weiter. Deswegen, ich halte es fast immer für falsch zu sagen, wenn man sich da zeitlich zu sehr unter Druck setzt, sondern wirklich die Zeit gibt, aber halt in der Zeit auch alles dafür tut. Ich glaube, es hilft wenig, wenn man sagt, okay, der Olli hat jetzt gesagt, ein Jahr, aber ich gebe dann jeden Tag eine halbe Stunde meiner Zeit, investe dann in das Ganze rein, dann funktioniert es ja auch nicht.
Ja, da muss man schon ordentlich dahinterher sein und bei mir war es damals direkt so ein Vollzeitding. Ich habe das nicht wirklich so nebenher machen können.
Okay.
Ich glaube aber, dass die meisten Leute das nebenher versuchen und da ziehe ich auch meinen Hut vor. Da habe ich auch größten Respekt, weil das nebenher zu machen ist halt schon irgendwie mühsam, vor allen Dingen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Familie hat oder eben einen anderen Job oder ein Studium und dann eben noch die ganze Energie aufbringt, dann nochmal sich vor den Bildschirm zu setzen, weil es ist ja auch, aus meiner Sicht ist es zum Beispiel viel leichter, nebenher mal Sport zu machen oder irgendwie sich zu bewegen, als sich wieder hinzusetzen vorm Bildschirm. Die Augen sind eh schon angestrengt und wahrscheinlich hat man in seinem Hauptjob auch die Situation, dass man vor einem Bildschirm im Sitzen arbeitet. Mhm. Da ist ja natürlich ein bisschen ein gewisser Ausgleichssport super wichtig. Jetzt, wenn du jetzt mal auf deine, ich sag mal, 10-jährige Karriere zurückblickst, was sind so deine besten Umsatzhebel? Was sind so deine besten Tipps, die du den Leuten noch zum Ende so mitgeben kannst, um ihr Online-Business voranzubringen und da irgendwie zum Erfolg zu kommen oder wenigstens mal zum ersten Verkauf?
Ja, also
außer der Ausdauer.
Also Umsatzhebel Nummer 1 sind meiner Meinung nach ganz klar Upsells. Mhm. Ich habe zu meiner Anfangszeit nur die E-Books verkauft und in dem Moment, als ich als Upsell den Videokurs mit dazu noch gegeben habe, habe ich da, ich sage jetzt, von heute auf morgen eine wirklich tolle Veränderung dann gehabt, weil du brauchst deswegen nicht mehr Kunden, du musst deinen Funnel einfach bloß ausbauen. Also erster Punkt würde ich sagen, Upsells, themenpassende Produkte mitentwickeln und mit reinbringen. Als zweiten Punkt Split-Tests. Ich halte wenig davon, dass ich eine Seite online stelle, einen Test mache und dann das Ganze passt, also das passt schon abdefiniere. Bei mir ist es immer so, wenn ich einen, und das ist ein Gesetz bei mir in der Firma, wenn ich einen Split-Test abschließe, dann wird sofort ein neuer gemacht. Nicht eine Woche später, nicht einen Monat später, sondern wenn ich ihn abschließe, dann mache ich einen neuen. Und wenn ich da noch keine Zeit habe, einen neuen zu machen, dann schließe ich den alten noch nicht ab, dann läuft der einfach noch mal ein bisschen länger und ich sammle noch ein Stück weit mehr Erfahrungen. Und das gilt für mich für jede Landingpage, für jede Salespage und für jede Upsell-Seite. Und das ist ja super mit dem Conversion-Cockpit von euch, kann man ja gerade die Upsell-Seiten wunderbar und wirklich kinderleicht testen und tracken. Und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der vielleicht nicht von heute auf morgen den Riesenunterschied macht, aber einen Riesenunterschied macht, wenn ich jetzt 2 Jahre lang immer wieder Split-Tests mache und optimiere oder wenn ich es nicht mache, dann ist der Unterschied nach 2 Jahren wirklich enorm.
Cool. Und hast du da, das ist ein ganz krasser Punkt, weil natürlich diese ständige Optimierung, die macht dir dann in Prozenten hinterher, also hochgerechnet, nehmen wir an, du verbesserst die Conversion bei jedem Split-Test um 10%, jetzt mal hypothetisch, und du machst 6 Split-Tests pro Jahr beispielsweise. Wahrscheinlich machst du eh mehr, oder sagen wir mal 10 Split-Tests pro Jahr. Ja. 10 mal 10 ist ja 100%, da hast du ja natürlich dann allein dadurch deinen Umsatz und vielleicht auch deinen Gewinn verdoppelt. Vor allen Dingen, wenn es SEO-mäßig ist, dann bist du ja sehr nah mit dem Umsatz auch am Gewinn. Also wenn du es auf SEO aufpasst.
Ja, klar.
Ist ja der Wahnsinn. Ja, cool. Und hast du da so ein paar Conversion-Tipps, wo du sagst, hey, meine 10-jährige Split-Test-Erfahrung hat ergeben, dass du das nicht tun solltest und das tun solltest? Hast du da ein paar?
Ja, ich habe letztes Jahr den größten Augenöffner überhaupt dazu gehabt. Ich habe meine Salespage und die habe ich selbst schon so viel optimiert und dann habe ich 2 Verkaufstexte, also so nacheinander drüber arbeiten lassen, um die zu optimieren. Und dann hat das zweite war eine Verkaufstexterin und die hat zu mir gesagt, ich habe dir jetzt da das Ganze optimiert, aber ich glaube, da ist nicht mehr so viel drin. Ich habe dir einen Text für die Digistore Bestellseite geschrieben. Und ich alles optimiere ich, jeden Funzel teste ich. Und an dem Beschreibungstext vom Digistore Bestellformular, an den habe ich gar nicht gedacht, den mal zu ändern. Und ich habe bestimmt über 1, 2, 3 Jahre immer so die Salespage so ein bisschen optimiert. Und dann haben wir den Text auf der Bestellseite geändert. Also da haben wir halt das Produkt dupliziert und dann einen Test gegeneinander laufen lassen. Und dann von heute auf morgen die Conversion verdoppelt dadurch. Einfach durch einen anderen Text auf der Bestellseite. Und das war für mich so ein Wow, weil so eine ewig lange Text-Sales-Letter-Seite, da sitzt du echt lange dran, rein nur um das, was der Texter dir schickt, zu überarbeiten. Und den Text auf der Digistore-Bestellseite auszutauschen, das war eine Sache von, ja, ein paar Minuten. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man vielleicht selbst zu viel zu tief drinsteckt und es klug ist, wenn wer außen mal von oben drauf sieht und die Person hat gesagt, hey, schau dir das Bestellformular mal an. Und so sind wir dann über die Beschreibung dann auch so ein bisschen zum Design gekommen. Das habe ich dann über CSS an ich sage jetzt mal, meinen Style Guide angepasst. Das hat auch noch was gebracht, aber lang nicht so viel wie der Text dazu. Also das war für mich so dieses, wenn ich jetzt so die ganzen Split-Tests so in einem Aspekt zusammennehme, war das ein absoluter Wow-Moment, weil das war wenig Arbeit und viel Resultat, und sonst ist es oft bei Split-Tests ja mal andersrum. Manche funktionieren schlechter, manche gar nicht. Und das war ein absoluter Wow-Effekt.
Ja, Wahnsinn. Ja, vielen Dank für die ganzen Tipps. Gerade das mit den Bestellformularen, da kann man einiges machen. Da kann man mit CSS auch viel bei Digistore optimieren. Und immer gut ist es dann, wenn ich als Kunde schnell zusammengefasst verstehe, was ich da kaufe, dass ich es halt einfach nochmal als Sicherheit habe. Gerade wenn ich dann von der eigenen Sales-Page dann bei Digistore lande, dann will ich als Kunde auf jeden Fall, dass ich mich da wiederfinde und dass ich dann halt weiß, hey, kaufe ich denn auch wirklich das Ding, das mein Problem löst, kaufe ich auch wirklich das Produkt? Diese Reconfirmation, diese Bestätigung, die ist auf jeden Fall super wichtig. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall für deine Zeit.
Gern.
Wie kann man dich denn erreichen, wenn man mehr über dich erfahren will? Vielleicht kannst du uns noch verraten.
Am besten, also ich habe zwei Hauptkanäle, sage ich jetzt mal. Der erste Kanal ist über meine Website oliverpfeil.de. Da gibt's auf der Website viele, viele Informationen, vor allem zu WordPress, zu Joomla. Das ist so der eine Kanal, und da gibt's ja auch das Impressum oder die Kontaktdaten, wo man uns oder wo man den Support anschreiben kann. Und der zweite Kanal ist YouTube, da mache ich auch ganz viel. Genau, das sind so die Hauptkanäle. Und wenn man mit mir in Verbindung treten möchte, dann klar über die Website, über den Kontakt an der Stelle dann.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, Oliver Pfeil. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön.
Sven, danke dir. Ciao.
Danke, ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpasse nie wieder eine Episode von S2S Podcast.